Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Gestern ist die Nachricht gekommen aus dem Gazastreifen aus Israel. Das israelische Militär hat den Chef der Hamas, Sinwar, getötet. Heute Morgen vor etwa 2,5 Stunden habe ich erreicht unseren Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv. Meine Frage an ihn, welche Reaktionen hat es gegeben in Israel? Wie ist es aufgenommen worden, diese Nachricht?
Ja, es gab schon Jubel. Es gibt Berichte von Jubel in vielen Orten. Da sind Menschen auf die Balkone gegangen und haben gefeiert. Es gibt natürlich auch entsprechende Äußerungen in den sozialen Medien. Sinwar, das war sozusagen der Staatsfeind Nummer eins, die große Hassfigur, der Mann, der hinter dem Terrorüberfall vom 7. Oktober stehen soll. Es gab da große Genugtuung, dass er getötet wurde. Und die Bilder, die von dieser Leiche, die scheußlichen Bilder, die haben sich dann auch rasend schnell verbreitet und wurden entsprechend kommentiert. Das ist das eine. Auf der anderen Seite gab es dann aber auch eine Demonstration hier in Tel Aviv, wo Angehörige der Geiseln auf die Straße gegangen sind und daran erinnert haben, dass es eben immer noch rund 100 Geiseln im Gazastreifen gibt, in der Hand der Hamas und anderer Terrororganisationen. Sie haben gesagt, gerade jetzt müsse die Regierung mehr Anstrengungen unternehmen, um die Geiseln tatsächlich freizubekommen. Da ist ihnen in den letzten Tagen und Wochen und Monaten eigentlich viel zu wenig passiert. Und sie haben eben an das Schicksal der Geiseln erinnert. Auch das war gestern hier ein Thema.
Kann man etwas sagen zu einem Stimmungsbild im Gazastreifen, was diese Nachricht betrifft?
Also wir haben versucht, Töne aus dem Gazastreifen zu bekommen. Da gab es Menschen, mit denen man ins Gespräch kommen konnte. Da war überhaupt nichts von Genugtuung angesichts des Todes von Sinwar zu hören. Im Gegenteil, Sinwar wurde gefeiert als Märtyrer. Sein Tod wurde von denen, mit denen wir gesprochen haben, als Zeichen gesehen, dass die Hamas noch nicht tot ist und geschwächt ist, sondern dass der Widerstand jetzt umso heftiger ist. Er wird als Vorbild bezeichnet für den bewaffneten Kampf gegen den Besatzer Israel. Das waren die Töne und da wurden auch eben Äußerungen getätigt, dass die Menschen in Gaza nicht gebrochen sind. Das widerspricht sich natürlich so ein bisschen mit der humanitären Lage, die wir dort haben. Die Menschen leiden dort furchtbar. Es gibt viele, viele zivile Opfer bei den Kämpfen, die es auch immer jetzt noch gibt. Und wie lange da der Widerstand noch aktiv ist, das ist wirklich die Frage.
Wer führt denn die Hamas jetzt möglicherweise? Wer kommt in Frage?
Naja, die Hamas hat, wie gesagt, Führungspersonen nicht nur im Gazastreifen, sondern außerhalb. Es gibt jetzt Spekulationen, dass die neue Führungsperson möglicherweise nicht aus dem Gazastreifen wiederkommen kann und sollte. Denn dort ist die Hamas tatsächlich sehr geschwächt nach über einem Jahr Krieg. Man geht davon aus, dass das eher jemand sein könnte aus dem Ausland oder der im Ausland sitzt. Zum Beispiel denke ich an Khaled Mashal, der in Katar sitzt und der schon mal der Chef des Politbüros der Hamas war, dieses Amt also ausführen konnte. Das ist eine der Möglichkeiten. Und es ist auch noch völlig unklar, was das Ganze bedeutet über einen möglichen Frieden im Gazastreifen. Denn Sinwar war der oberste Chef, war auch jetzt sozusagen der Verhandlungsführer und hat die Linie vorgegeben. Auch das ist jetzt die Frage, wen hat man überhaupt als Ansprechpartner, wenn es darum geht, da jetzt einen Geiseldeal möglicherweise und einen Waffenstillstand zu verhandeln. US-Außenminister Blinken hat angekündigt, dass er in den nächsten Tagen, so sagen Medienberichte zumindest, hier wieder in die Region kommen will, um diese Gespräche wieder in Gang zu bringen. Aber die Frage ist eben, wer ist da der Ansprechpartner bei der Hamas? Die Organisation, die Terrororganisation, muss sich neu aufstellen.
Jan-Christoph Kitzler mit Informationen und Einschätzungen in Tel Aviv, aus Tel Aviv. Das Geschehen im Nahen Osten, über das wir heute Morgen auch berichtet haben, das hallt wieder in europäischen Gesellschaften, auch in der deutschen Gesellschaft. Die Bundesregierung spricht dann von Staatsräson, wenn es um die deutsche Haltung zu Israels Existenzrecht geht. Im Interview mit dem Deutschlandfunk kritisierte der palästinensische Botschafter in Deutschland, Leith Arafeh, dass der Begriff der Staatsräson in diesem Kontext missbraucht werde.
Well, Staatsräson remains a very ambivalent concept.
Staatsräson bleibt ein sehr ambivalentes Konzept. Und durch die Position, die die Bundesregierung gegenüber der kontinuierlichen kriminellen israelischen Aggression gegen das palästinensische Volk eingenommen hat, haben viele Menschen Staatsräson so interpretiert, dass Israel über internationalem Recht steht. Und jedes Land, welches sich für Israel in einer Art Staatsräson einsetzt, verschafft Israel eine politische Abdeckung, die ihm erlaubt, davonzukommen, trotz der Verbrechen, die es kontinuierlich am palästinensischen Volk begeht.
Gestern hat der ukrainische Präsident Selenskyj überraschend die Idee einer atomaren Bewaffnung seines Landes ins Spiel gebracht. Damit gerade so etwas nicht passiere, brauche die Ukraine eine Sicherheitsgarantie durch eine NATO-Mitgliedschaft, sagte der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter vorhin in dieser Sendung.
Also insofern sind wir aufgefordert, dass Russland nicht unsere Friedensordnung zerstört, sondern dass die Europäische Union und die europäischen NATO-Staaten alles tun, dass die Ukraine die Chance hat, dass der Weg in die NATO nicht versperrt wird. Denn gerade wenn das passiert, sorgt das für nukleares Wettrüsten, weil andere Länder, die ähnlich unter Druck stehen wie die Ukraine, dann nuklear gehen können. Stichwort Saudi-Arabien, Stichwort Türkei, wenn der Iran nuklear sich bewaffnet. Oder gar Taiwan, da gibt es auch Überlegungen. Deswegen ist eine Einbeziehung der Ukraine in die NATO und Sicherheitsgarantien, die glaubwürdig sind, der beste Weg gegen nukleare Proliferation.
Der Bundestag stimmt heute über das sogenannte Sicherheitspaket der Ampel ab. In der SPD-Fraktion gibt es aber einige, denen die Maßnahmen zu weit gehen. Dazu zählt die Abgeordnete Annika Klose, die hier im Deutschlandfunk sagte:
Mein Problem richtet sich an die Stelle, wo wir jetzt das Thema Sicherheit mit dem Thema Migration verknüpfen. Weil ja, es stimmt, der Attentäter von Solingen war ein Asylbewerber, aber ich finde es unzulässig, von einer einzelnen Person auf eine gesamte Gruppe zu schließen. Das finden wir in allen anderen Kontexten auch immer nicht in Ordnung, wenn das passiert, und hier passiert das jetzt. Ich glaube aber, dass das Sicherheitsproblem in diesem Fall eben oder grundsätzlich nicht Migrantinnen und Migranten sind, sondern die allermeisten bringen sich hier gut ein und sind sehr weit davon weg, hier Attentate zu verüben, sondern unser Problem ist eben der gewaltbereite Islamismus. Und ich finde, dass da dieses Paket halt eine totale Schlagseite mitbringt.
US-Präsident Joe Biden ist zu einem Kurzbesuch in Berlin eingetroffen und unser Korrespondent Stefan Detjen blickt voraus auf das, was geplant ist.
Schon in den 70er Jahren war Joe Biden als junger Senator nach Bonn gekommen, hat sich seitdem immer wieder tief in europäische Themen eingearbeitet, war Stammgast bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Als erster US-Präsident seit George Bush dem Älteren erhält Biden heute von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Sonderstufe des Bundesverdienstkreuzes, den höchsten deutschen Orden. Im Mittelpunkt des kurzen Besuchs aber steht dann das Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz, zu dem nach einem Mittagessen im Kanzleramt auch Emmanuel Macron aus Paris und Keir Starmer aus London hinzukommen. Sie werden noch einmal den Willen zur Unterstützung der Ukraine bekräftigen und neue Waffenlieferungen ankündigen. Dass die Ukraine aber die dringlich erwünschte Erlaubnis zum Einsatz weitreichender Waffen in das russische Hinterland erhält, wird nicht erwartet.